Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und dies ist der dritte Teil unserer Workpacking-Serie. Mit mir im Online-Studio ist natürlich der Protagonist der Serie, Gunnar Fehlau. Hallo Gunnar.
Ja, hallo Hans, freut mich hier zu sein.
Gunnar, du bist jetzt seit 239 Tagen oder fast 8 Monaten wieder zurück von deiner Workpacking-Tour. Für alle, die bisher noch nichts davon gehört haben, beschreib die doch nochmal in ein paar Sätzen.
Ja, die Idee der Workpacking-Tour war im Prinzip Vanlife ohne Van zu machen. Sprich, ich habe mein Hausrad aufs Cargo-Bike verladen und bin ein Jahr, wie man so sagen würde, digital nomadisch habe ich gelebt und bin durch die Gegend gefahren, durch Deutschland und habe von unterwegs aus gelebt und gearbeitet. Es ging so um die Idee, Alltag, Abenteuer und Arbeit in einen neuen Gleichklang zu bringen. Und da bin ich am 2. Januar 2023 los und am 20. Dezember wieder nach Göttingen gekommen.
Okay, wir haben am Anfang deiner Tour uns unterhalten. Wir haben am Ende deiner Tour, kurz bevor du quasi gelandet bist, nochmal gesprochen. Und jetzt geht es darum, 8 Monate danach. Ne? Ich habe da zum Anfang 10 kurze Fragen vorbereitet und bitte dich da um 10 kurze Antworten. Ich habe nämlich gehört, das ist praktisch, weil man da kann man Schnipsel für Instagram draus machen.
Ja, spätestens dafür müssen wir es natürlich jetzt machen.
Also, denk dran. Mehrfachverwertung. Erste Frage, das wird vielleicht schwierig. 8 Monate nach deiner Rückkehr, was sind die größten Veränderungen, die du in deinem Alltag bemerkst?
Ich glaube, die offenkundigste ist, wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Ich arbeite nach wie vor nur mit meinem MacBook und einer Maus und gelegentlich für Podcast-Aufnahmen Mikrofon. Also ich bin nicht wieder an dieser alte Schießbude mit 3 Monitoren und irgendwie Soundsystem und großem Kladderadatsch zurück, sondern ich habe diese flexible, sehr schmale Arbeitsausstattung übernommen und empfinde das als sehr bereichernd.
Okay. Zweite Frage, hast du nach der Tour neue Gewohnheiten oder Routinen entwickelt, die du beibehalten hast?
Ich würde sagen, diese Idee der Entschlackung und Dinge wegzulassen, die zeichnet sich eigentlich durch alles. Überall denke ich mir, brauche ich das wirklich, muss ich das wirklich, möchte ich das wirklich?
Dritte Frage, was war die unerwartetste Erkenntnis, die du erst nach deiner Rückkehr realisiert hast?
Dass diese Fahrt am Ende stressiger war, als ich dachte. Viel stressiger fürs System. Also ich musste mich wirklich erstmal von der Tour erholen und bin natürlich mit der umgekehrten Idee gestartet, dass ich mir jetzt ein Lazy Jahr auf dem Rad mache. Pustekuchen.
Okay. Vierte Frage. Wie hat dein Team auf deine Rückkehr reagiert?
Erstmal super süß, die haben mir so einen ganz coolen Video zusammengeschnitten und allen möglichen Leute um ein Willkommensgrußwort gebeten. Das hat mich sehr gerührt. Und ansonsten fürs remote Arbeiten war es ja, solange ich Internet hatte, egal, ob ich irgendwo in der Bushaltestelle saß oder ob ich jetzt wieder im Büro sitze. Am Ende bin ich eine Kachel in der Zoom-Ansicht. Das heißt, einerseits hat sich gar nicht viel verändert und umgekehrt hat sich doch sehr, sehr viel verändert, weil wir viele Dinge aus 23 rausgehalten haben, so mit der Denke, das machen wir, wenn ich wieder voll im System bin, sodass wir gerade ganz schön wuseln und Dinge abarbeiten.
Okay, bei der Gelegenheit 5. Frage. Gibt es etwas, das du während der Tour verpasst hast und jetzt nachholen möchtest?
Nee, so richtig verpasst als einzelne Sache nicht. Aber ich habe immer noch viel Demut und Dankbarkeit, wenn ich morgens in so einen separaten Raum der Wohnung gehe und da ist so ein Drehknauf an der Wand mit einem roten Punkt. Und wenn ich an dem drehe, kommt aus dem Nichts heraus heißes Wasser aus der Wand. Das finde ich jeden Morgen immer wieder cool und denke mir, oh, wie einfach kann das doch sein, weil ich das unterwegs bei 220 Tagen draußen pennen nicht immer so hatte.
6. Frage. Gibt es Momente, in denen du die Tour bereust?
Nein.
Das war eine kurze Antwort. 7. Frage. Wie oft hast du während der Reise gedacht, schaut her, was ich alles kann?
Oh, das ist eine ganz, ganz fiese Frage fürs Ego, weil da kann man natürlich eine komplette Mediakritik und eine komplette Gesellschaftskritik raus ableiten, dass wir uns vielleicht alle viel zu oft auf irgendwelche Bühnen stellen und irgendwie schaut mal her, Gehabe an den Tag legen. Aber es gab sicherlich Momente, wo ich mir dachte, oh, Alter, hier musst du aber gerade ganz schön was rocken und du kriegst es irgendwie hin.
Achte Frage, welches Feedback hast du von LeserInnen, Zuhörern und Zuhörerinnen über deine Erfahrungen erhalten?
Ah, die normale Glockenverteilung. Also da sind ein paar euphorische, ganz euphorische Menschen, wo man auch sagt, Vorsicht, vielleicht ein bisschen mehr reflektieren. Und dann gibt es auch ein paar, die Kritik gegeben haben, die ich überhaupt nicht teile. Und das Gros der Leute findet das erstmal spannend. Manchmal bin ich so Stellvertreter, dass die Leute sagen, ich könnte es ja gar nicht aus Gründen oder wollte es nicht, aber cool, dass du es gemacht hast. Und andere sagen, hey, war einfach eine spannende Reise und ein spannendes Erlebnis, wo ich zugucken wollte. Was ich auf jeden Fall gut finde, wenn Vorträge oder so passieren, wenn ich Vorträge halte, die Leute strömen nicht in der Pause irgendwie raus. Oder man merkt irgendwie, man hat mit irgendwie X angefangen und am Ende ist nur noch die Hälfte da. Also offensichtlich ist es spannend, was ich da erlebt habe, und ist es für die Leute auch unterhaltsam im besten Wortsinne, wenn ich darüber erzähle.
Ja, passend dazu auch die 9. Frage. Ist es enttäuschend, zurück im normalen Leben zu sein?
Also ich bin ja in dem Sinne nicht zurück. Also wenn man jetzt das ganz große philosophische Besteck rausholt, gibt es ja nie ein Zurück, weil niemals der gleiche Mensch ein zweites Mal im gleichen Fluss badet. Also die Welt hat sich in der Zeit verändert, im Großen wie im Kleinen. Das heißt, ich bin jetzt wieder sesshaft. Und das ist nicht enttäuschend. Also im Gegenteil, über dieses Unterwegssein und damit auch in Teilen nicht kompatibel sein zu der Normalität, wie man sie so nennt, haben sich bei mir natürlich auch, ich sag mal, eine gewisse Sehnsucht aufgebaut, wieder im normalen Fluss mitzufließen. Ja, und da lande ich eigentlich immer noch.
10. und letzte Frage: Was können andere aus deinem Abenteuer lernen?
Boah, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und jede. Aber vielleicht ist es zu sagen, wenn man, egal ob Privilegien hin oder her, da muss ich mir natürlich auch immer noch nach wie vor sehr, sehr klar sein, dass ich extrem privilegiert bin und war, sowas tun zu können, seine Karten zu spielen. Also wenn man irgendwie Möglichkeiten hat, das nicht zu vertagen, sondern zu sagen, wie mache ich das, wie kriege ich das unter und los geht's und vielleicht einfach mal machen und nachjustieren und es nicht perfekt planen wollen, um dann vielleicht nie loszukommen.
Okay, vielen Dank erstmal für die 10 Antworten. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail, oder?
Ich bin bereit.
Ich habe gesehen, du hast ein Buch dabei, ich habe es auch. Du hast ja nach der Tour ein Buch geschrieben. Da habe ich als jemand, der auch schon viele Bücher geschrieben hat, einfach ein paar technische Fragen zu.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Machen wir jetzt Insider, Autoren-Insider Talk.
Ja, also kurz. Vielleicht erkläre ich kurz. Erst wollte ich mich beschweren da bei dir, dass du keine Seitennummern verwendest. Dann ist mir aufgefallen, holla, da sind ja Datumsangaben drin. Hast du richtig Tagebuch geführt?
Also, wenn man das mal salopp sagt, kann man sagen, diese ganze Fahrt war eine riesengroße Enttäuschung. Im Wortsinne von, dass man merkt, man ist einer Täuschung erlegen und das korrigiert. Ich hatte natürlich die naive Idee, abends entspannt in meinem Tipi zu sitzen, der Ofen prasselt, auf dem Titanofen steht ein Töpfchen mit Tee und dann sitze ich da und reflektiere den Tag und tippe das schon mal ein. Deshalb habe ich auch einen Buchvertrag unterschrieben, bei dem es hieß, Manuskriptabgabe 31.01. So, das Endergebnis war, dass ich nach Hause kam, 20. Dezember und noch keine, ich sag mal, kuratiert, fertig, druckreife Manuskriptzeile geschrieben hatte. Was ich gemacht habe, ist relativ viel so Schlagworte notiert und mal so eine schon mal so eine Phrase. Also ich hatte sehr, sehr viel Datenmaterial, das schon zumindestens, wenn in einem zeitlichen Bezug war, so nenne ich das mal.
Und das hast du dann danach, wann hast du dann abgegeben, das Buch?
Also ich hätte 31.01. abgeben müssen. Ich glaube, ich habe am 8.02. oder so abgegeben.
Oh, hey.
Das Problem war gar nicht das Schreiben an der Stelle. Das Problem war, aus dieser Menge zu selektieren und das, also es war am Ende kein Gemälde, das ich gemalt habe, sondern ein Mosaik, das ich gesetzt habe. Und es ging darum, einfach zu gucken, dass ein cooles Gesamtbild entsteht und dass die einzelnen Steine auch bestenfalls noch ganz schick sind. So, das heißt, dieses Buch hat in gewisser Weise sehr, sehr viel Mechanik gehabt, nenne ich das mal, und sehr was sehr Konstruiertes in der Herangehensweise, damit es hoffentlich, und das geben zumindest die Rückmeldung, nach vorne raus dann sehr, sehr spielerisch und sehr fluffig und sehr unterhaltsam daherkommt. Das war aber viel Arbeit, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass man ja dieses Alltag, Arbeit, Abenteuer, also diesen Dreiklang immer mal wieder irgendwie versucht, einzeln gut zu bedienen und als Gesamtbild auch erlebbar zu machen.
Ja, für jemanden wie mich, der gerne so strukturiert und Gliederungen mag, ist es auch sehr schön, dass du jeden Eintrag bewertet hast nach diesen drei Kriterien oder mit bewertet hast, wie viel Alltag war drin, wie viel Arbeit, wie viel Abenteuer, das steht immer an der Seite. Und was ich noch, nachdem ich es mir angeguckt habe oder durchgearbeitet habe, sehen kann, man kann prima irgendeine Seite aufschlagen und reingucken. Also man muss das nicht von vorne bis hinten durchlesen und es ist einfach ein schönes Buch, um zwischendurch mal reinzugucken. Und so ähnlich sehen es auch die Kritiken, die ich bei Amazon gelesen habe. Also die sagen auch, Klassiker der Radliteratur ist eine Überschrift.
Puh, also da würde ich ja erstmal hüsteln und erröten zu. Und da wäre ich auch, also das müssen andere sagen. Also ich sag mal umgekehrt, was die Idee war. Ich kann diese, dann bin ich gefahren, da hatte ich einen Platten, so viel Kalorien habe ich gegessen, dann habe ich Pipi gemacht, Reiseberichte nicht mehr ertragen. Also auch gerade aus dem Radsport. Brauche ich für nichts mehr. So. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall irgendwie dem Buch einerseits eine Verpackung und umgekehrt auch eine Mischung aus Tiefe und in Anführungsstrichen alltäglicher Belanglosigkeit geben, die damit ein bisschen aufbricht. Umgekehrt können wir in einem doch sehr hybriden Zeitalter, wie ich das mal nennen will, die veränderten Lesegewohnheiten und die veränderten Rezeptionserwartungen und Methoden der Rezipientin ja auch nicht komplett ignorieren. So, auch der Spiegel von heute, der gedruckte, sieht komplett anders aus als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Und diese 12 Seiten mit 3 Schwarz-Weiß-Fotos, irgendwie Analysen, das ist eine Textmenge, die früher ein Artikel im Spiegel hatte, der wahrscheinlich die komplette Textmenge eines heutigen Spiegels entspricht. So, das heißt, ich wollte einerseits dieses sowas snackable Content, kleine Häppchen, die man, wo man schnell mal eintauchen kann, wo man manchmal nur schmunzelt, manchmal auch einfach nur ein hoffentlich schönes Bild hat und manchmal einen Gedanken hat, den man im Moment nachhängen kann, verbinden mit dann doch auch etwas umfassenderen, prosaischen oder tiefer gehenden Beschreibungen. So, also das war nochmal so ein Layer, den ich über das ganze Ding setzen wollte. Im Ergebnis ist es so, dass man eigentlich das Buch egal wo aufschlagen kann und dann erstmal ein Häppchen hat. Und wenn es einen zwingenden Verweis gibt, dann habe ich das auch eingepflegt und habe gesagt, hier irgendwie dazu, irgendwie lies mal vorher an dem Tag oder beachte diesen oder jenen Tag. Also das war dann so die Idee des Hyperlinks, den wir da eingedruckt haben.
Jetzt würde ich gerne mal drauf zurückkommen oder gerne ein paar Punkte besprechen für Leute, die Lust haben, das nachzumachen. Ist das okay?
Klar, das kann ich nur empfehlen. Vielleicht ein paar Dutzend Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe. Aber prinzipiell würde ich sagen, Workpacking ist schon, wie ich so schön sage, geiler Scheiß. Und wenn man das auf sich und seine Lebenssituation ein bisschen anpasst, dann, glaube ich, bereichert das.
Da hast du meine erste Frage eigentlich schon mit beantwortet. Doch, die geht noch ein bisschen mehr ins Detail, nämlich das Workpacking als Konzept. Meinst du, das können mehr Leute quasi als praktikable Alternative nutzen für sich?
Also, auch hier erstmal natürlich, das ist eine Spielart der Abmischung aus Arbeit und Alltag, der natürlich bestimmt ein paar Voraussetzungen hat, die man dann auch gerne als Privilegien bezeichnen darf. Du brauchst natürlich erstmal einen Büroarbeitsplatz, also einen, den du vom Rechner aus machst. Es darf kein sicherheitsrelevanter sein, im Sinne von, dass dir dein Arbeitgeber zu Recht verbietet, im öffentlichen Raum, wo andere in den Monitor gucken können oder zuhören können, zu arbeiten. Dann musst du die Zeit, die Kohle und ein paar andere Parameter noch haben, dass du das überhaupt machen kannst. So. Und trotzdem, diesen Teil der Menschheit gibt es ja und für die ist das eine spannende Spielart aus meiner Sicht. So, man muss ja nicht so dumm sein wie ich und das ein Jahr lang machen und dann irgendwie sagen, ach, statt dass ich an der Côte d'Azur rumradel, irgendwie bei lauschigen Temperaturen, bleibe ich mal in Deutschland im Winter. Das hat sich bei mir aus ein paar Aspekten heraus ergeben und ich habe das dann auch aus ein paar Aspekten heraus gewollt. Ich würde das aber so nicht nochmal machen. Oder nur mit einer anderen Konzeption und dann sind wir an dem entscheidenden Punkt. Ich glaube, Workpacking ist erstmal eine Idee, nämlich so diese Gleichzeitigkeit Arbeit, Alltag, Abenteuer. Ob ich dafür zelte, ob ich ins Hotel gehe, ob ich das eine Woche mache oder ein Jahr, das sind alles Parameter, die man individuell verschieben kann. Also ich finde das genauso Workpacking, wenn man sagt, du, ich habe mir 7 Hotels gebucht und ich fahre von Hotel zu Hotel, bleibe, mache einen Late-Check-out und arbeite morgens nach dem Frühstück im Hotel nochmal 3 Stunden auf dem Zimmer am Rechner, dann fahre ich über den Mittag 4 Stunden irgendwie zum nächsten Hotel oder 5, mache einen frühen Check-in und arbeite dort mit schmalem Gepäck, kein Zeltzeug, kein irgendwie. Das ist super geiles Workpacking. So, und das mal eine Woche zu machen, ja, super cool. Und vielleicht bei sowas zu einem Kongress, der in München ist, einfach auf diese Weise arbeitend anzuradeln. Ja, wie geil ist das bitte? So, also insofern würde ich sagen, man sollte diese Idee mitnehmen, nicht zu sticky an dem einen oder anderen Parameter sein und das dann mal in sein Leben einflechten. Und danach kann man ja sagen, ist cool oder nicht.
Dann vielleicht. Du hast ja bestimmt vielleicht vorher ein bisschen recherchiert oder dann während deiner Tour Sachen entdeckt zu deinem Setup. Also wir sprechen ja von einem digitalen Nomadentum. Kann man auf dem Rad arbeiten, also während man fährt?
Also gedanklich kann man natürlich arbeiten, so. Tippen wird schwierig. Was ich auf dem Rad relativ gemacht habe, ich habe ein ganz gutes Headset gehabt. Von der Firma bin ich Fanboy.
Ich warte drauf, bis die ersten Posts mit dir machen.
Ja, offen gesagt, weil ich bin wirklich, also ich glaube, ein Dutzend von Leuten haben sich das Ding irgendwie wirklich auf meine Empfehlung hin gekauft. Also ich hatte ein Headset, wo ich so bis 40 km/h bergab fahren konnte und die Leute nicht über Tonqualität sich mokierten. So. Das heißt, ich konnte eigentlich unter sehr, sehr guten qualitativen Bedingungen telefonieren. Das habe ich gemacht bei Telefonaten und bei, also thematisch wie bei Menschen, wie bei Relevanz des Telefonats, wo das angemessen war. So, das heißt, das Arbeiten auf dem Rad ist, glaube ich, eher als Metapher zu sehen und nicht als wirklich physisches Ding.
Kann man zum Beispiel diktieren auf dem Rad?
Könnte man, wenn man so ein Diktiermensch ist. Bin ich nicht. Insofern habe ich nicht probiert. Ich hatte auch 2 Arten von Radfahren. Ich hatte dieses, ich muss irgendwo hin, so eine, ich sag mal, harte Zweckfahrt. Das war auch das eher unangenehme Radeln. Und ich hatte dieses, ich meander jetzt und fahre mal so weit, wie ich komme und ich schaue, was passiert und ich habe keinen Zeitdruck. Das war ja der Abenteueraspekt. Das war ja der Bikepacking-Aspekt. Da wollte ich ja gar nicht arbeiten auf dem Rad, sondern ich habe vorher irgendwo gesessen und habe die Arbeit erledigt und dann kam so das kleine Sprenkel Abenteuer in den Alltag. Oder in den Tag hinein. Insofern, ich habe es gar nicht direkt forciert, auf dem Rad zu arbeiten. Ich habe ein paar Telefonate auf dem Rad erledigt und bin mal dem ein oder anderen beruflichen Gedanken nachgehangen. Aber ich glaube, ich habe einmal auch auf so einem Flussradweg wirklich auch eine Zoom-Konferenz gemacht. So. Das ist aber schon grenzwertig. Ja, also
Mit Video.
Das kannst du nicht mit jedem machen, das kannst du nicht in jeder Situation bringen und das ist auch nicht sinnvoll. So.
Dann, ich habe mir noch überlegt, man könnte ja dann zum Beispiel arbeitsrelevante Sachen hören, zum Beispiel Texte sich vorlesen lassen oder sowas. Ist das ein Ding?
Ja, so Podcasts oder so, das habe ich natürlich auch so ein bisschen gemacht. Aber da sind wir ja am Ende sind wir ja an dem Punkt, man kann diese Workpacking-Reise einerseits lesen, sage ich mal, als totale Entgrenzung zwischen Arbeit und Alltag. Also so eine neoliberale Kritik an irgendwie, dass das alles, alle Grenzen verwischen. Man kann es natürlich auch als eine super individuelle Integration von Arbeit und Alltag verstehen. Ich selber bin jetzt, also ich kann das ohnehin seit 35 Jahren kaum noch voneinander trennen, weil ich irgendwie vom Fahrrad-Nerd und Interessierten einfach zum Kommunikator, zum Fahrradmensch geworden bin. Das heißt, ich kann dir oft gar nicht sagen, ist das jetzt noch Arbeit, schon Arbeit? Ist das jetzt noch privates Interesse? Ist es schon Arbeit? Das ist bei mir eigentlich schon seitdem ich im Berufsleben bin, Realität und hat bei der Workpacking Tour jetzt einfach nur noch mal wie unter so einem Brennglas, wie so ein Randfokussieren, wie so ein Sud, den man einkocht, noch mal ein nächstes Level erreicht.
In deinem Buch beschreibst du noch ein paar digitale Reisetools. Da wollen wir gar nicht so genau drauf eingehen oder vielleicht erstmal nicht. Ich habe einen Punkt gefunden zum Reisen, der mir ganz gut gefallen hat. Und zwar geht es ums Thema Serendipität.
Ja.
Den Begriff habe ich glaube 2006 oder so, bei Twitter gelernt. Sowas wie absichtsfreie Begegnungen, zufälliges Finden. Das hat mir gefallen. Also passiert das viel, wenn man so unterwegs ist oder mehr als in anderen Umgebungen, Arbeitsumgebungen?
Theoretisch könnte es das und sollte es das. Praktisch, und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte, mein Tag war ziemlich voll. Also diese naive Idee, ach, ich meander so ein bisschen und dann arbeite ich mal und das ist alles entspannt und gechillt, das hat sich gar nicht so oft eingestellt. Also ich habe da teilweise 5, 6, 7, ich habe eigentlich ständig mehr Bälle in der Luft gehabt, als ich souverän jonglieren kann. Wo musst du hin, wo gibt's Netz, wie ist das Wetter, wann kannst du arbeiten, schaffst du das Timing für diesen oder jenen längerfristig dann pünktlich in Berlin zu sein, schaffst du das Timing heute irgendwie um 14 Uhr für einen Zoom in Bedingungen zu sein, wo du auch zoomen kannst, dann gehst du auch mal in den Supermarkt rein oder in eine Bäckerei und machst einfach nur, kaufst ein und bist mit Scheuklappen unterwegs, mit emotionalen oder sensorischen Scheuklappen unterwegs. Was auf einer Radtour, wenn man so in den Tag hinein auf Radreise ist, natürlich nicht passiert. Das heißt, ich habe mich dem, glaube ich, über die Fülle des Tages mehr verschlossen, als es mir selbst lieb gewesen wäre. Und trotzdem ist es natürlich hier und da passiert, gar keine Frage. Und man sollte dafür offen bleiben. Das ist ja auch eine journalistische Grundhaltung. Also es gibt ja immer diesen blöden Spruch, ich lasse mir eine gute Geschichte nicht durch eine Recherche verderben. Also viel zu oft gehen wir ja irgendwo hin, haben ein festes Bild davon, mit welcher Reportage oder mit welcher Geschichte wir nach Hause kommen wollen, und verschließen uns damit für das, was da in Anführungsstrichen wirklich passiert vor Ort. Oder verschließen uns dafür, dass man vor Ort auch eine andere Perspektive und eine andere Sicht einnehmen kann und damit eine andere Geschichte schreiben könnte. Das heißt, das ist für mich irgendwie auch ein gewisse eine Grundhaltung, immer zu versuchen, erstmal die Dinge auf mich wirken zu lassen und nicht sie zwangsläufig in ein vorgefertigtes Muster und Bild reinfließen zu lassen, was schwer ist.
Ich habe noch was entdeckt, und zwar hast du zum Thema Geschwindigkeit bemerkt, dass du warst ja mit dem E-Bike unterwegs, ne? Und da fragt man sich, ach, wäre vielleicht ein S-Pedelec besser? Und da meintest du, ein normales Pedelec reicht, weil 25 Stundenkilometer sind schnell genug. Kannst du da noch was zu sagen?
Ich kann umgekehrt sagen, warum ich mich definitiv nicht für ein S-Pedelec entschieden habe. Also, als wir das Rad aufgebaut haben, waren wir natürlich in diesem Initialisierungsmoment, wo man das Häkchen setzt. Was wird hier gerade zusammengebaut in Softwaren, in die nur die Hersteller reinkommen? Und da hätte ich einen US-Haken setzen können, der das Ding halt 32 km/h schnell macht. Ich hätte einen S-Pedelec-Haken setzen können oder halt den normalen Pedelec-Haken. Ich hatte keine Lust auf irgendwie die Berichterstattung Fahrradenthusiast, Querstrich-Experte, illegal im Wald mit S-Pedelec verunglückt. So, da hatte ich einfach überhaupt keine Lust zu. Das heißt, ich war kurz in diesem Abwägen, habe ich ein schnelleres Gefährt, das mich aber räumlich extrem einschränkt, weil ich damit einfach nicht in den Wald darf. Auf Waldwege darf und auf all das, was ich ja eigentlich aus so einer Bikepacking-Perspektive und so einem, mit so einem pfadfinderischen Gedankengut, sage ich mal, klar auf dem Schirm hatte. Das heißt, das S-Pedelec schloss sich per se aus und ich habe unterwegs auch gemerkt, ja, natürlich ist es nett, irgendwie ein paar kmh schneller unterwegs zu sein. Aber mein Kernproblem, in Anführungsstrichen, an einigen Tagen, dass ich irgendwie viele Kilometer machen musste, um irgendeinen Termin zu halten, hätte es nicht gelöst. Und umgekehrt, so war Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Fahrgeschwindigkeit in einer hohen Deckungsgleiche. Und das kenne ich vom Rennradfahren, bei irgendwie Tacho Nadel 40 hängst du nicht mehr Gedanken nach. Musst du echt aufpassen, dass das alles funktioniert und irgendwie keiner und nichts zu Schaden kommt.
Es scheint wohl auch so zu sein, dass der Mensch für dieses Tempo nicht gemacht ist. Also ich habe bei Jan Gehl mal gelesen, Jan Gehl, kennst du?
Ja, klar.
Den Stadtplaner. Ein berühmtes Werk, Städte für Menschen von ihm. Und es scheint wohl so zu sein, dass so 20 Stundenkilometer ungefähr, das entspricht dem schnellen Laufen oder Rennen beim Menschen auf der Jagd. Und da kann man noch die Umgebung gut wahrnehmen. Und bei höheren Geschwindigkeiten geht das nicht mehr oder zumindest nicht mehr so gut. Und deswegen ist man mit einer geringeren Geschwindigkeit, jetzt sagen wir mal 25, besser unterwegs und kann mehr von der Umwelt aufnehmen. Würdest du das unterschreiben?
Ja, und mir geht's auch, ja, würde ich. Also ich kriege von, wenn ich irgendwo schnell langfahre, kriege ich nicht so viel mit, als wenn ich da gemütlicher langfahre. Was zum einen eine Momentaufnahme ist. Ich muss einfach, wenn ich mit 45 km/h um eine Kurve fahre, muss ich mich um ganz viele Parameter kümmern, dass die funktionieren, damit ich nicht liege. Also, ich sag mal, das bei höherer Geschwindigkeit hebelt die Physik einfach viel mehr in deine Aufmerksamkeitsmöglichkeiten rein als bei geringeren Geschwindigkeiten. Und wenn ich natürlich 100 Kilometer durch Saarland fahre, sag ich jetzt einfach mal, wenn ich das im 50er-Schnitt tue, bin ich in 2 Stunden durch. Dann habe ich nur 2 Stunden Zeit, Impressionen aufzunehmen. Wenn ich im 20er-Schnitt da durchfahre, bin ich 5 Stunden unterwegs. Naturgemäß sehe ich in 5 Stunden einfach rein zeitlich schon mehr. Das heißt, das wirkt auf 2 Ebenen. Und ich glaube auch, dass Geschwindigkeit natürlich auch mit Gewohnheit zu tun hat. Und trotzdem, ich finde, also ich würde wahrscheinlich 30 km/h als ideal ansehen. Aber das gibt die deutsche Gesetzgebung einfach nicht her. 25 war okay.
Okay, beim Thema Geschwindigkeit. Wo auf der Straße, wo ist Deutschland am gefährlichsten?
Ja, das habe ich an 3 Stellen geschrieben. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, also Krefeld habe ich in infrastrukturelle in wirklich fürchterlicher Erinnerung. Also nicht nur verwahrlost, sondern wirklich nicht gewollt und das noch schlecht gemacht in einem üblen Zustand. Also das war wirklich fürchterlich. Ich glaube, das hat immer mit Menschen zu tun und mit Situationen und natürlich mit Infrastruktur. Das ist immer so ein Mehrklang. Und wir kennen das von irgendwelchen Katastrophen. Es ist immer so dann ein Faktor zu viel, der dafür gesorgt hat, dass es daneben ging. So, also wir wissen, dass in Tschernobyl, da soll es ja wirklich nur ein so ein Abkleben von irgendeinem Sicherheitsding gewesen sein, was dann am Ende für Ignorieren gesorgt hat. In Fukushima war es wohl ähnlich, dass man nur so ein Parameter, wäre der nicht gewesen, dann wäre alles gut gegangen. Und ich glaube, dass wir Menschen anpassungsfähig sind. Das heißt, wir haben uns ja sehr schon auf schlechte Infrastruktur und auf ein paar andere Sachen angestellt. Ich glaube, das Unangenehmste war in Norddeutschland, als im November nochmal kurz aus dem Nichts heraus der Schnee irgendwie kam und die Radwege vereist waren, die waren unfahrbar. Also wer dort wohnt, wusste, dass da ein Radweg war. Wer dort nicht wohnte, der war teilweise nicht erkennbar und der hätte sich ein Rad nicht mehr schieben können. Und wenn man dann auf der Straße gefahren ist und Autofahrer einen wirklich nicht nur darauf hingewiesen haben, dass dort ein Radweg ist, sondern wirklich ja, illegal eng überholt haben und teilweise noch mit so einer bedrängenden Vorsätzlichkeit einen vermeintlich auf den Radweg nötigten und eine Kurve später irgendwie oder wenn man zwei Abzweigungen weiter war in einem kleinen Dorf, wo die Straßensituation die gleiche war, es aber keinen Radweg gab, die Leute einen auf einmal freundlich überholt haben und mit Abstand. Das sind Momente, die mich schon an der Menschheit zweifeln lassen. Wo ich sage, hey, jetzt guck doch einfach in dem Moment, was passiert hier gerade und wie kommen wir hier alle heile raus. Und mich allen Ernstes irgendwie mit einem 90 Kilo schweren Fahrzeug auf dem vereisten 20 Zentimeter, also nicht schwer begehbar, in keinster Weise befahrbar und nicht beschiebbaren Radweg zu nötigen, um eine Kurve später zu sagen, oh, hier ist kein Radweg, jetzt akzeptiere ich den Radfahrer auf der Straße. Das lässt schon sehr, sehr tief blicken in eine Autofahrermentalität und die muss ich leider mittlerweile auch gendern, wo ich sagen muss, boah, das hat mir schon die nackte Angst gemacht. Ich habe mir selten so schnell irgendwie abtauen gewünscht wie in den Tagen, weil es eigentlich da super schöne Radwege da oben in Schleswig-Holstein und so sind, aber im Prinzip war der Radweg in dem Moment das Problem.
Damit es zum Nachwachen nicht ganz so negativ endet, gibt es Punkte, die man planen kann, um das sowas zu vermeiden dann zum Beispiel oder Sicherheit zu erhöhen?
Ja, noch ist es ja so, dass wir sagen können, in den Sommermonaten hast du relativ selten Schnee. Also, okay. Also da wäre mein Kernargument. Ich würde das jetzt im Winter so nicht nochmal machen oder mit einem komplett anderen Setup, mit irgendwie Fatbike oder irgendwie. Aber jetzt mal ernsthaft, O bis O. Also ich würde das irgendwo zwischen Ostern und Oktober machen, wenn ich in Deutschland bleiben wollen würde. Dann hast du Strukturen, mit denen du gut kannst. So, und dann kannst du die Radwege auch benutzen, dann kannst du auf den Waldwegen fahren. Also ich habe immer versucht, möglichst autofern unterwegs zu sein. Punkt.
Okay, aus deiner Perspektive, aus der Sicht des Fahrradjournalisten, gibt es Themen für die Berichterstattung, die sich für dich daraus ableiten? Also kannst du bestimmte Themen vorschlagen zum Beispiel, über die man berichten können kann, ohne jetzt diesen, wie wir vorhin hatten, Reisebericht, der von A bis Z alles, jeden Pinkelstopp aufzählt.
Also ich glaube, das Workpacking lädt schon nochmal über Ausrüstung und Fahrradkategorien nachzudenken ein. Es gibt halt sehr universelle Radgattungen, es gibt sehr, sehr spezielle Radgattungen und man könnte Workpacking quasi mit jeder Radgattung machen und es wäre dann, würde komplett sich komplett anders zeigen. Also mit einem Faltrad könnte ich halt irgendwie Bahn und alles integrieren. Habe ich irgendwie ein Mountainbike, könnte ich wirklich durch den wildesten Forst knattern. Mit einem Rennrad, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen, kann ich ganz andere Distanzen zurücklegen. Das heißt, ich kann eigentlich jeden Fahrrad-Lifestyle auch in einer Workpacking-Variante mir denken. So, meine Ausrüstung war jetzt für diese Idee, ein Jahr lang unterwegs zu sein, ausgerichtet und da habe ich auch viel nachjustieren müssen. Wenn ich das nur eine Woche oder 10 Tage mache, dann können eigentlich wahrscheinlich 90% aller Radfahrenden, die schon mal eine Radtour gemacht haben, das mit Bordmitteln starten. Und das finde ich erstmal so auch auf einer Selbstexperimentsebene. Und viele Journalistinnen haben ja eine Lebensrealität, die ihnen eigentlich ermöglicht. Sie arbeiten viel am Rechner, vom Rechner aus. In der Regel haben sie auch schon ein Handy und irgendeine Internetverbindung. Also insofern ist alles da, um das auch mal zu machen. Also es ist vielleicht mal ein Thema, das sehr viel näher in so einer journalistischen Lebensrealität ist als andere Themen. Und dann kann man natürlich verästelnd über das Thema Streckenplanung, über das Thema irgendwie, also dann kannst du eigentlich in jedem Bereich totale Gadget-Mania machen und totales irgendwie Nerd- und Hacktum betreiben, weil natürlich jeder Lebensbereich sich unter so einem Workpacking krass verändert und man da sich clever oder weniger clever anstellen kann, wie ich selber schmerzhaft bemerken musste.
Ich bin ja ein großer Freund dieser Art, irgendwie Voraussetzung so Autor oder Autorin, macht was Neues, ohne richtig vorbereitet zu sein. Timur zum Beispiel, der kann das hervorragend. Zum Beispiel ist der Gironimo, heißt ein Buch, da ist er die Original Giro d'Italia Strecke, die, ich weiß, also irgendwie 10-mal länger ist als aktuell, ist er mit einem Rad, das ungefähr original dem Stand von 1910 entsprach, gefahren. Oder mit einem Klapprad am eisernen, hieß es eiserner Zaun?
Eiserner Vorhang.
Eiserner Vorhang entlang gefahren. Und dann lese ich aber teilweise, jetzt habe ich kürzlich einen Artikel gelesen, da hat jemand eine Kurzreise mit einem E-Auto gemacht. Und da habe ich mir gedacht, und dann hat er sich darüber beschwert, dass irgendwie die Ladesäule, an der er war, nicht ordentlich funktioniert hat. Und dann dachte ich mir, okay, bei allem Nicht-Können, ein bisschen Recherche könnte man vielleicht schon machen. Also ich habe mich da eher drüber geärgert, weil ich das Gefühl hatte, mit dem Artikel, wenn jetzt E-Autos vermiest, da denkt man, okay, dann brauche ich einen Verbrenner. Worauf will ich da hinaus?
Ich weiß nicht, aber ich kann trotzdem mal aufgreifen, ja. Weil du einen spannenden Aspekt auch in der Fahrradberichterstattung damit im Prinzip implizit aufgreifst. Wir haben immer mal wieder, also ich muss schon aufpassen, wenn ich fehlende inhaltliche Vorbereitung, nenne ich das mal, zu so einer journalistischen Grundhaltung mache,
ja,
dann muss ich eigentlich zwangsläufig auch sehr wohlwollend mit den Fails umgehen. Wir kriegen das schon ab und zu mal mit, dass das dann zu so einer feuilletonistischen Grundhaltung wird. Ich bereite mich nicht vor und das muss dann alles funktionieren. Und Leute dann auch Räder testen und sich wundern, wenn Dinge nicht funktionieren. Und ich glaube, das wird den Dingen oft nicht gerecht. So. Wenn ich, keine Ahnung, ein zeitgemäßes EMTB ausprobieren will, das irgendwie 160 mm Federweg hat und irgendwie, also wirklich ein Gravitationsrollsportfahrzeug Deluxe, dann sollte ich Fahrrad fahren können. Und Fahrrad fahren können nicht im Sinne von, ich fahre mein Fahrrad irgendwie zum Supermarkt, zur Eisdiele und zurück, sondern dann sollte ich irgendwie souverän mit Airtime ein bisschen umgehen können und nicht die nackte Angst bekommen, wenn irgendein Fahrrad an Reifen anfängt zu rutschen, geschweige denn, wenn beide Räder den Boden verlassen. Also die Feinmaschigkeit der Unterschiede und die Qualität entfaltet sich halt oftmals auch mit dem Können. So, und das ist ja so ein bisschen... Das ist in allen Lebensbereichen so. Du kannst Leuten eine gute Kamera geben, deshalb machen die nicht zwangsläufig, also die machen dann technisch vielleicht ganz ordentliche Fotos, weil die Kamera das erledigt, aber sie machen bildkompositorisch deshalb keine guten Fotos. Und du kannst mich auch in eine Küche stellen, irgendwie die von Sterneküchen sonst bewirtschaftet wird, da würde ich trotzdem kein ordentliches Spiegelei hinbekommen, weil mir komplett die Kompetenz fehlt. Und das haben wir schon öfter so, dass Fahrer, dass ich... Leute, und das ist kein Bashing, ich habe da ja ein Verständnis für. Ich meine, wer sich 20, 30 Jahre nicht mit Fahrrad beschäftigt hat, oder vielleicht noch nie, weil er vielleicht auch jung ist, der weiß ja gar nicht, was für ein Riesenkosmos da aufgeht und wie feinmaschig die Unterschiede sind. Nur es macht keinen Sinn, sich dann hinzustellen, zu sagen, ich habe mich nicht vorbereitet, ja, und die Ladesäule. So, und das Fahrrad irgendwie ging so schwer. Ja, da sind Schalthebel dran, die kann man auch benutzen. Teilweise macht das Thema Fahrrad schon sehr, sehr schwer in der Berichterstattung. Und wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht in so einer auf so einer Vorwurfsebene, sondern eher auf so einer, hallo, meldet euch, der PDF hilft euch da gerne und bringt euch versetzt euch in die Lage, schon mal ein Gespür dafür zu kriegen, wo die Unterschiede liegen und was ein zeitgemäßes Fahrrad eben kann und wie sich das eben innerhalb des Jahrgangs von anderen Rädern unterscheidet und wie sich das auf einer historischen Achse unterscheidet. Und wenn die Dinge irgendwie komisch sind, dann ist es in 95% der Fälle, dass wir sagen können, es ist für etwas Bestimmtes hin gedacht und gemacht. Und mit einem Laufschuh spielt sich komisch Fußball, mit einem Bergstiefel tanzt sich komisch und mit Ballerinas spielt sich komisch Squash. Also bei so einem Vergleich wird jedem sofort klar, was ich meine. Und bei Autos genauso. Mit einem 911er macht sich schlecht in einem Umzug und mit einem 7 Meter Wohnmobil parkt sich schlecht in Siena in der Altstadt in eine Parklücke ein. Und das gleiche gilt für Fahrräder auch.
Bei dem Bericht, da war noch eine Ebene dabei. Der Autor war aus Berlin und hat Urlaub im Schwarzwald gemacht und dann hat er nämlich festgestellt, dass es bei Aldi keine veganen Croissants gibt und andere Snacks und hat quasi darüber die kritisiert. Also es waren so mehrere Ebenen, die das wäre okay gewesen, also das kann man ja behandeln, aber ja, wie du sagst, das kann man auch lockerer nehmen dann zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist ja eine Entscheidung.
Ja.
Also zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Zeitraum und in dem kann ich mich entscheiden. Das habe ich doch auch gehabt. Ich kann irgendwie um die Ecke kommen und kann mich aufregen, dass hier kein Internet gibt und kann sagen, okay, dann gibt es jetzt hier kein Internet, das ist dann halt so, ich passe mich an. Und diese Agilität, hast du ja am Anfang nochmal gefragt, so was der Lerneffekt. Ich bin mittlerweile deutlich elastischer geworden, als ich das vorher war, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich mir das denke. Früher habe ich mich viel mehr aufgeregt und heute nach der Tour versuche ich einfach schnell zu sagen, okay, ist jetzt so irgendwie, was ist die smarteste, die coolste Entscheidung, die mir in der Situation jetzt am ehesten weiterhilft und mir langfristig nichts verbaut. Und ich habe da auch eine in positivem Sinne Abgebrühtheit entwickelt, die ich früher nicht hatte. Also ich hatte irgendwie mal an einem Tag um 14 Uhr einen Zoom und hatte mir vorher in einem Coworking Space einen Platz gemietet, wie ich meinte, und bin dann irgendwie um 12:45 da gemütlich an den Ort gefahren und da war kein Coworking Space mehr. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, nö, das machen wir schon seit Jahren nicht mehr. Ich sage, ja, und jetzt? Und dann habe ich mich nicht weiter aufgeregt, bin um die Ecke und habe nach dem üblichen Modus, mit dem ich irgendwie immer Spot suche, mir und angefangen zu suchen. Und eine Viertelstunde später habe ich in einer Bäckerei gesessen mit super Kaffee, super Internet, irgendwie Steckdose und habe meinen Zoom gemacht, als wäre nichts gewesen. Da hätte ich am Anfang der Tour hätte ich da einen Nervenzusammenbruch drüber gekriegt. Und in dem Moment habe ich suffisant gesagt, oh, ja, du hast ja noch 45 Minuten, um was zu finden. Ja, und du bist in einer relativ großen Stadt, in 45 Minuten wird sich was finden und im Zweifelsfall fängst du irgendwann an, in Büros zu klingeln und den Leuten die Situation zu schildern und zu sagen, ob sie irgendwie ein Zimmer frei hätten, in dem man arbeiten könnte. Also da hatte ich noch gar nicht alle Karten gespielt, die ich so als Backups mir gedacht habe, habe relativ schnell einfach eine große Bäckerei gefunden. Ich bin ein großer Fan der Landbäckereien vor allen Dingen, aber auch dieser Großkaffeebäckereien geworden. Das sind die besten Coworking Spaces ever.
Aha. Ja, das wäre auch mal ein Bericht. Bäcker, wie könnte man, Bake Working oder so.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Wir kommen jetzt so mehr oder weniger nahtlos zum PDF, also zum Pressedienst Fahrrad, den ja die Leute, die das hier hören, kennen. Den gibt es jetzt seit 30 Jahren.
20. Wir wollen es nicht übertreiben.
20. Warum? Dann muss ich mich vertippt haben. Aber 20 Jahren. Und in der Zeit hat sich ja im Medienumfeld einiges verändert. Gibt es eine Verschiebung bei den Medien der Menschen, mit denen ihr, die sich an euch wenden, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also ich sage mal Fachmedien, General Interest und dann natürlich Online und Print, Fernsehen, YouTube.
Na, wir müssen natürlich zwischen Formaten, Kanälen und Akteuren unterscheiden. So, und da wiederholt sich in der PDF-Kosmos, nenne ich das mal, das, was wir in der allgemeinen Medienwelt auch sehen. Natürlich wandern die Sache, haben sie also, hat es ein Kanal-Shifting gegeben von irgendwie gedruckt zu irgendwie ins Web. Das ist ja offenkundig, wir haben ganz neue Player drin, wir haben irgendwie Content-Kreatorinnen dabei und haben umgekehrt eine Erosion sicherlich bei den klassischen eigenständigen Tageszeitungsredaktionen. Das ist alles so, wie wir das aus den allgemeinen Mediendiskussionen kennen. Was wir als Pressedienst Fahrrad natürlich feststellen, sind zwei Dinge. Wir hielten das Fahrrad natürlich schon immer für relevant und für ein berichtenswertes Thema. Dieser Meinung schließen sich nun immer mehr Journalistinnen an und auch die Gesellschaft. Das Fahrrad ist präsenter als früher. Das ist das eine. Das heißt, da soll und wollen die Leute mehr drüber lesen, hören, sehen und dementsprechend auch berichten. Das andere ist, dass das Fahrrad natürlich in den letzten 20 Jahren eine krass rasante Entwicklung genommen hat. Also noch vor 20 Jahren haben wir teilweise über wirklich, ich sag mal, in der Breite der Produkte gab es noch Bereiche, die noch nicht so performant waren. Also längst nicht alle Bremsen haben wirklich funktioniert, längst nicht alle Reifen waren wirklich super, längst nicht alle Leuchten haben richtig gebrannt, noch vor 20 Jahren. Und die Elektrifizierung war auch noch ganz am Anfang. Das heißt, wir haben gleichzeitig 20 Jahre rasante Fahrradentwicklung begleitet und eine krasse Ausdifferenzierung. Also noch vor 20 Jahren haben wir gesagt, ja, und dann gibt es noch das E-Bike. Und heute gibt es alle Radgattungen auch und alle kleinstzisilierten Ausdifferenzierungen auch in einer elektrischen Variante. Das heißt, das Thema ist unglaublich komplex geworden, also mindestens kompliziert, wenn nicht sogar komplex in seinen Wechselwirkungen. Das heißt, es ist im medialen Alltag hakeliger. Also die Leute wollen über Fahrrad berichten, sind aber unter extremem Zeitdruck und sie merken sehr schnell, dass das Thema doch deutlich schwieriger ist als so diese Drahtesel-Assoziation, die man gerne noch mal im Kopf hat, vielleicht vermuten lassen. So, das heißt, unsere Aufgabe ist immer wichtiger geworden. Wir werden immer mehr zum Erklärer, der die Hintergründe erklärt, der den Journalistinnen hilft, das Rahmen, das Setting, das Drumherum zu verstehen, auf dessen Basis dann man über Neuheiten spricht oder auch einzelne Sachen in irgendeinem Wortsinne testet. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil man nicht erwarten kann, dass die Leute sich das mal eben schnell draufpacken. Dafür sind einfach dafür ist keine Zeit mehr. Das heißt, unsere Aufgabe wird da immer wichtiger im Workflow der Journalisten, denen überhaupt das Thema Fahrrad so aufzubereiten, dass sie eine Chance haben, das akkurat, nenne ich das mal, inhaltlich adäquat und journalistisch akkurat aufzugreifen.
Du sagst erklären, also habt ihr da andere Materialien, habt ihr mehr Bilder zum Beispiel oder gibt es Videos oder so?
Wir haben natürlich unseren steten Fluss an Informationen, die wir raussenden mit dem wöchentlichen Presseartikel und der Bilderdatenbank und der Webpage. Am besten ist es eigentlich, sind die einzelnen Gespräche. Also wir haben natürlich auch Journalistinnen, die uns anrufen oder eine Mail schicken und sagen, hier, ich muss mich ums Thema Cargo-Bike kümmern, die sind alle so verschieden, welches ist denn jetzt das Beste? Das ist gerne so eine Frage. Und dann antworten, gehen wir mit den Leuten in Kontakt und erklären ihnen, warum es denn so viele verschiedene gibt, auf einer technischen Ebene, auf einer Anwendungsebene, auf einer branchenwirtschaftlichen Ebene. Und danach kommt da dran ein Artikel raus, der keine Ahnung hast, ein Dutzend Cargo-Bikes für jeden das Richtige. Und dann werden ein Dutzend Cargo-Bikes vorgestellt und es wird ein Dutzend Mal gezeigt, für wen das richtige Rad ist. Das finde ich sowieso eine gute Herangehensweise, nicht zu sagen, das taugt nicht für, sondern das ist ideal für diesen oder jenen. Also Zielgruppen und Nutzergruppen so einzukreisen, dass es dann einen idealen Match gibt. Weil bei Beziehungen sagt man so gerne, für jeden Pott gibt es den passenden Deckel. Und das würde ich fahrradtechnisch auch sagen. Es gibt da draußen quasi für jeden das nah am idealen Fahrrad. Das Schwierige ist, es zu finden. Und da sind, und das gilt ja auch für journalistische Themen, und das ist eigentlich mittlerweile, glaube ich, unsere wichtigste Aufgabe, den Leuten zum einen Bock aufs Thema Fahrrad zu machen und umgekehrt dann den Weg zu den Themen und zu den Hintergrundwissen zu ebnen, dass sie dann lustvoll irgendwie zügig und inhaltlich akkurat eine Fahrradgeschichte machen.
Jetzt seid ja ihr beim PDF gut erreichbar und ich und ihr arbeitet ja vollkommen oder ziemlich vollkommen remote, oder?
Ja, das war, also es hat sich vor Corona angebahnt und in Corona haben wir das umgesetzt und mittlerweile sind wir irgendwie je nach Zählweise zwischen 11 und 12 Leuten, die an zwischen 5 und 7 Standorten arbeiten. Also so ein Trigema-Move jetzt ab nächste Woche alle um 9 Uhr wieder hier im Büro wird gar nicht gehen, weil die teilweise 400 Kilometer Anreise hätten.
Aber ich muss da kurz reingrätschen, das merkt man von außen nicht, oder?
Nee, wir haben da relativ viel Aufwand getrieben mit irgendwie einer Telefonanlage, einer virtuellen und diversen anderen Sachen und sind auch noch mittendrin. Da werden noch sehr viele Dinge strukturell und nach innen kommen müssen, bis wir wirklich eine voll remote Struktur haben. Die hat natürlich ihre Grenzen, die hat ihre Grenzen in der Dinglichkeit des Fahrrades. Also wir haben natürlich irgendwie, wir haben auch unser Büro, heißt intern nur noch BHG, nämlich Betriebshof Göttingen. Also wo wir klar gesagt haben, das ist wie so eine Straßenmeisterei, das ist der Betriebshof. Da stehen die Schneepflüge, da stehen die Kettensägen, da steht das Material. Und von dort aus, da wird nicht mit die Arbeit notwendigerweise von allen erledigt, aber da ist das dingliche Arbeitsmaterial. Also da haben wir an einigen Stellen auch unsere Denke verändern müssen und sind noch mittendrin, das zu tun. Und danke für die Blumen. Also man sollte das von außen nicht merken. Also da arbeiten wir krass hart dran, dass wenn die Leute uns eine Mail schicken, dass sie schnell eine gute Antwort kriegen und es kann und darf und muss und soll und wird ihnen wahrscheinlich auch egal sein, ob diese Antwort in Dresden, in Halle, in Kempen, in Göttingen oder sonst wo getippt wird. Das gleiche gilt fürs Telefon. Wenn sie bei uns anrufen auf der Null, dann ist es ihnen zu Recht egal, wer das ist. So, das heißt, das Remote-Arbeiten hätte bei uns einzig eine Grenze in Zeitverschiebung und in physischer Anreise. Also wenn jemand irgendwie von Holland aus remote arbeiten wollen würde, wäre das aus meiner Sicht noch wahrscheinlich unkritisch. Wenn jemand sagt, ciao, das war's, ich ab sofort in Bali oder auf Bali, dann würde man das wahrscheinlich verneinen und sagen, das hat Grenzen. Mhm. Aber prinzipiell ist es so, dass wir eher unsere Remote-Struktur noch weiter vorantreiben und als dass wir eine Tendenz zurückhaben. Wohl wissend, dass wir dafür als System und als Einzelne auch einen Preis zahlen. Also eine Zoom-Kachel ist einfach was anderes als ein Besprechungszimmer. Und das können wir nicht auf Null runterbringen. Wir können das relativ weit alles drumherum modellieren, dass das dass wir den Teil erledigt haben, den wir erledigen können, damit das möglichst gut funktioniert. Und trotzdem wird es einen Restposten geben, wo wir sagen, das ist nur in seiner Dinglichkeit und in seiner Multisensorik, wenn man sich physisch trifft, wirklich gut zu erledigen. Dafür müssen wir Formate entwickeln. Das tun wir auch gerade. Also in welchen Abständen wir uns wie treffen und wie ist das dann gestaltet. Spannendes Thema.
Hat sich dadurch die Workpacking-Tour noch mehr ergeben? Also Corona, sagst du, war ja der Auslöser. Und hat sich durch die Workpacking-Tour noch mehr verändert? Oder gab es da noch mehr Anstöße?
Auf jeden Fall. Also ich meine, vorher war es ja schon so, dass wir, wie gesagt, relativ remote gearbeitet haben. Wir haben während Corona auch Kolleginnen eingestellt, die wir nie physisch getroffen haben. Oder nicht bevor sie dann am Ende im Team waren. Das heißt, wir sind ohnehin schon in eine sehr digitale oder sehr hybride Struktur reingewachsen. Und trotzdem war es natürlich nochmal was krass anderes, wenn auf einmal der Chef in Anführungsstrichen aus dem Zentrum rausgeht. Und das ist vielleicht der Punkt. Als wir in die Workpacking-Tour rein sind, als Team gab es so eine Idee von Mutterschiff und Satelliten, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind wir eher in so einer Netzwerkstruktur relativ gleichberechtigter Gebilde plus BHG, also Betriebshof. Das heißt, da hat so das Organigrammverständnis sich nochmal gewandelt und die Software, die Arbeitskultur und, die zieht da jetzt nach. Und so wie wir als Menschen irgendwie in Redaktionen, sage ich jetzt mal, wenn wir den Buchdruck nehmen, mal ganz jetzt die ganz große medienhistorische Kelle nehmen und sagen, in den letzten 400 Jahren haben wir eine sehr, sehr gute Prozessintelligenz alle entwickelt, wie man, wenn man in einem Raum zusammen wieder trifft, danach dabei eine interessante Zeitung herauskommt. Da können wir ja nicht glauben, dass in den 3 Jahren seit Corona wir dann mal eben schnell eine krasse Prozessintelligenz, eine ebenbürtige ausgebildet haben, wo wir sagen, ja, wir machen jetzt nach wie vor eine gute Zeitung, aber wir sehen uns eigentlich nicht mehr physisch oder begegnen uns nicht mehr physisch. Da sind wir noch mittendrin. Ich habe das mal organisatorische Erstverschlimmerung genannt. Also in der Homöopathie gibt es ja diese Idee, wenn du Fieber hast und ein Fiebermittel nimmst, dass dann erstmal das Fieber nochmal kurz ansteigt und es dann aber rasant besser wird. Und so war es auch, als ich irgendwie raus bin aus dem System und auch digital nomadisch dann unterwegs war und quasi remote außerhalb des Mutterschiffs gearbeitet habe, dann wurde es erstmal hakliger und es hat sich nochmal mehr gezeigt, wie oft dann doch die physischen Strukturen in Göttingen dafür gesorgt haben, dass Dinge funktionieren. Und als ich dann raus war, hat sich gezeigt, hups, da ist auf einmal irgendwie dieser Prozess funktioniert nicht mehr, weil der Fehler hier gerade in dem Moment nicht in Göttingen sitzt. Und dann war es erstmal schlimmer und danach haben wir uns das einzeln alles angeguckt und haben gesagt, so, was können wir hier tun, was können wir dort tun, wo erkennen wir Gemeinsamkeiten, was sind Einzelfälle, die wir klären müssen, wo sind es Prozesse, wo sind es Infra oder Struktur und wo sind es inhaltliche Einzelentscheidungen. So, da sind wir sehr, sehr viel, sehr, sehr sensibel dafür geworden und haben teilweise auch relativ, ich sag mal, sehr klare und vielleicht von außen auch manchmal hart wirkende Absprachen getroffen. Aber das geht nicht anders. Man braucht ja sehr, sehr klare Regeln, damit die Dinge funktionieren.
Ja, du hast im Buch an einer Stelle hast du das Sinnestäuschung Remote-Effizienz genannt, dass quasi dein Remote-Flow auf Kosten anderer ging. Wenn ich das richtig verstehe, war das so, du fühltest dich im Flow, aber andere haben quasi dir Sachen abnehmen müssen.
Ja, das ist ja gar nicht mal, also mir ist das dann nochmal klar geworden, aber das kennt ja jeder. Die Leute sagen, oh, ich kann zu Hause so in Ruhe arbeiten und irgendwie läuft. Ja, habe ich während Corona auch gehabt. Ich war dann alleine im Büro, in dem vorher 7 Leute gesessen haben und die haben gesagt, boah, von zu Hause, ich komme so gut vorwärts. Ja, und ich habe irgendwie nach dem 20. Mal aufstehen, um zur Tür zu gehen, einem Kurier was entgegenzunehmen, was abzugeben, für jemanden irgendwo ins Regal zu gehen und zu sagen, mach mir mal schnell einen Scan davon oder schau mal, das müsste da und da liegen. Ich habe nach dem 20. Mal aufgehört, meine Strichliste zu führen. Das heißt, wir neigen sehr schnell dazu natürlich das Positive bei uns selber zu bemerken und keinen Blick dafür zu entwickeln, dass dafür irgendwo auf diesem Planeten ein negativer Effekt besteht. So, das ist ja nichts anderes als Einweggeschirr. Da sagst du auch, ach, wie praktisch, brauche ich nicht spülen, irgendwie kann ich einfach in die Tonne schmeißen, ja. So, und wenn wir das alle tun, dann können wir irgendwann auf den Meeren irgendwie nicht mehr schwimmen vor lauter Plastikbesteck. So, um es mal ein bisschen zu karikieren. Und wenn ich in meinem Zimmer sitze, ganz in Ruhe schreibe, ja, dann nimmt irgendwer anders gerade die Null-Telefonleitung und irgendwer anders nimmt die Pakete entgegen. So, das heißt, auch da hat die Workbank-Tour für mich nochmal den Blick geschärft, dass man da manchmal Hund ist und manchmal Baum, wie es so schön heißt. So. Ja, also manchmal ist man der, der die Effizienz den anderen ermöglicht und manchmal ist man der, der die Effizienz genießen darf oder erleben darf. Und dann kann man gucken, was kann das System und die Organisation dafür tun, dass es möglichst wenig unnötige Ineffizienzen gibt. Wir haben zum Beispiel im Moment gebraucht, festzustellen, dass es bei digitaler Arbeitsteilung nicht nur darum geht, alles zu digitalisieren und damit ortsunabhängig zu machen. Ein ganz spannender Prozess ist auch die Zeitunabhängigkeit. Also wenn du im Büro zusammensitzt und irgendwo hast eine kleine Haklichkeit, dann gehst du gerade rüber und sagst, Willi, irgendwie kannst du mir mal erklären. So, wenn du aber digitale Strukturen hast und die Leute zu verschiedenen Zeiten arbeiten und, da muss ein Werkstückstück digital übergeben werden, dass es Zeit und, also dass es kein Briefing mehr bedarf. Und das heißt nicht nur, dass es digital und damit ortsunabhängig werden muss, es muss zeitunabhängig werden. Wenn ich abends um 23 Uhr aufhöre, an irgendwas zu arbeiten und der nächste Arbeitsschritt ist irgendwie XY, dann muss der Kollege, der morgens vielleicht um 5 anfängt, weil er aus irgendwelchen Gründen das einfach machen will, muss der in der Lage sein, anzufangen, ohne dass er Rückfragen an mich stellt. Weil ich will echt nicht um 5 Uhr geweckt werden, wenn ich irgendwie so. Und das verlangt eine unglaubliche Präzision und Achtsamkeit und Datenpflege, nenne ich das mal, und Digitalisierungsgrad, der oft unterschätzt wird. Und das hat manchmal einfach nur mit Briefing-Genauigkeit zu tun, mit das ist der Stand, an dem ich bin, das wünsche ich mir jetzt von dir. Das hat manchmal einfach mit Zugänglichkeit von Daten zu tun. Komme ich auf alle Daten von außen, auf denen man auch im Büro kommt? Das hat mit bis wann muss was, also es hat ganz viele Parameter, die das nächste Level erreichen. Und in der Arbeits- und Organisation, also man spricht oft von diesem geregelte Freiheit, dass man einfach sagt, ich muss sehr viel Struktur, sehr viel Regelwerk, sehr viel aufbauen, um quasi die Planken oder die Bojen zu setzen, innerhalb derer dann die Leute frei und selbstbestimmt arbeiten können. Aber ich muss den Rahmen setzen. Und das ist vielleicht auch der Teil, der da mit so einer patriarchalen Wissen- und Machtsgedanken kollidiert, warum die Leute jetzt zurück ins Büro geholt werden. Weil ich da am Ende als Führungskraft für sehr viel Transparenz sorgen muss und mir damit für den einen oder anderen auch ein Führungsinstrument verloren geht, nämlich die Leute in Unwissenheit zu halten an bestimmten Stellen, damit sie einen ansprechen können. Das heißt, ich muss mich ja selber im Prinzip unnötig ersetzlich machen und obsolet in einem Prozess. Und das hat, das muss man mit dem eigenen Ego auch erstmal verhandeln.
Ich kenne die Situation genau, weil ich weiß, dass ich mit einer Organisation, mit der ich öfter zusammenarbeite, da gab es halt auch, also da haben Leute Vorgaben gemacht und die waren relativ grob und dann musste ich und mussten andere auch immer wieder nachfragen oder es gab, oder die Ergebnisse waren nicht ordentlich und dann haben sie eben auf ein ordentliches Briefing umgestellt, was ein bisschen Arbeit macht, aber wo wirklich alles drin war, inklusive dann zum Beispiel, wenn sie sagen, ja, dazu hast du doch vor 3 Wochen schon was gemacht oder so, dass sie da noch einen Link dazu setzen, damit du nicht selber nochmal überlegen musst. Also das kann ich mir, und das sorgt dann bei jemandem, der da zum Beispiel zuarbeitet, für ein sehr gutes Gefühl und unterstützt, also nimmt. Also dadurch nehme ich andere Personen auch als kompetent wahr. Also das hat vielleicht auch den Effekt.
Total. Also und da muss man auch so was Systemisches denken nochmal als Organisation. Wenn ich mir 5 Minuten mehr Zeit ins Briefing investiere und jemand anders eine Viertelstunde, deshalb schneller oder einfach mit so mehr so einem Gefühl der Sicherheit und des Komfortablen, nenne ich mal, arbeite, weil ich sage, ja, ich habe ja alles, dann hat das System 10 Minuten gewonnen. Und das ist ja der Punkt. Das ist ein eingespielter, analoger Zustand gewesen hier im Büro. Der wird auf einmal digitalisiert und dann mussten sich neue Routinen einschleifen. Dafür muss ich erstmal erkennen, wo gibt's ein Problem. Dann muss ich eine Kultur haben, dass das System das nicht verschweigt und versucht zu kompensieren, sondern sagt, hier habe ich ein Problem. Das hat nichts mit dir als Mensch zu tun oder mit deinen, sondern es ist einfach, hier ist eine Übergabe nicht definiert. Hier ist ein Standard nicht definiert. So. Und wir haben intern zum Beispiel, wir haben selbst Vorgaben für die Formatierung unserer Betreffzeilen. So, wie eine interne E-Mail in der Betreffzeile formatiert sein muss, haben wir Vorgaben für. So, nur dann funktioniert's. Oder wir denken, nur dann funktioniert's innerhalb unserer Logik. Da mögen andere und ich glaube auch an diese Heilsversprechen, so das E-Mail-freie Büro oder das papierfreie Büro, da bin ich immer super vorsichtig, weil kein Werkzeug kann alles. Also so wie wir draußen auch einen totalen Revival des Newsletters erleben, in meiner eigenen Wahrnehmung. Ich warte noch auf den Revival des RSS-Feeds. Ich bin ein so großer RSS-Feed-Junkie.
Kommt.
Ja, kommt. Oh ja, es braucht aber ein geiles Tool. Ich finde, die ganzen RSS-Reader sind nicht schön.
Vielleicht kommt es auch nicht, aber so eine Art, also könnte ich mir schon vorstellen. Aber
anderes Thema, da machen wir ein Startup und ein Einhorn, da gründen wir ein Einhorn zu und das ist dann ein anderer Podcast unter einem anderen, egal. Also alle RSS-Feeds, Fans da draußen, irgendwie, ich freue mich über Tipps, welche ihr benutzt und ich bin sehr dafür, die Informationsautonomie bei der Anlieferung von Informationen dem Algorithmus zu entreißen und ihn wieder selbstbestimmt über RSS-Feeds durchzuführen. Egal, anderes Thema.
Als letztes eine Vorausschau. Suchst du nach einem neuen Abenteuer? Brauchst du was Neues, Spektakuläres? Hast du Erwartungen an dich selbst oder meinst du, dass andere Menschen von dir erwarten jetzt sowas wie Workpacking nochmal zu machen?
Also ich werde natürlich schon öfter gefragt, so what's next? Und ich sage jetzt erstmal Normalität. Ich bin immer noch im Ankommen in meiner eigenen, also wenn man so metaphorisch gesprochen würde ich sagen, wenn mein Workpacking ein Umzug war, dann würde ich sagen, ich habe immer noch nicht alle Kisten ausgepackt. Dafür war das Leben einfach auch in den letzten 8 Monaten zu voll. Das heißt, ich muss immer noch auf eine gewisse Weise ankommen. Ich habe aber umgekehrt Workpacking natürlich schon im Kleinen betrieben. Ich bin angeradelt zur Eurobike mit einer irgendwie Wildnisübernachtung. Also ich habe jetzt so ein kleines Buch angefangen, so ein Workpacking-Gäste- oder Gastgebenden-Buch. Und da sind schon ein paar Einträge drin. Das heißt, ich werde immer mal wieder jetzt versuchen, so kleines Workpacking in die Normalität einzuflechten. Und ich kann mir perspektivisch auch vorstellen, mal 4 Wochen im Workpacking-Lifestyle nochmal unterwegs zu sein. Da würde ich aber 3 Grundparameter voransetzen. Zum einen, ich würde es nur machen, wenn ich in der Zeit möglichst wenig Pflichttermine habe, weil das war das, was mir letztes Jahr so ein bisschen öfter mal das Kreuz gebrochen hat, dass ich dann ganz plötzlich nach Berlin musste oder die Zeit eng war für sowas. Ich würde es nicht mehr im Winter machen, muss ich ganz ehrlich sagen, sofern ich halt das draußen Schlafen da als Bestandteil sehe. Das heißt, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, mal so den Oktober oder so an der Côte d'Azur oder an der spanischen oder portugiesischen Küste entlang zu radeln und von dort aus für 3-4 Wochen zu arbeiten. Ob ich das 25 schon in mein Leben integriert kriege oder ob das 26 ist oder ob das eine Flause bleibt, die irgendwann noch wieder weg ist, weiß ich nicht. Aber das wäre so für mich gerade, glaube ich, also das würde mein Leben oder ein Jahr rund machen und mein Leben bereichern, das ab und zu mal für 1, 2, 3 Wochen zu machen. Wo es gut reinfasst, dann kannst du das mit sehr wenig Ausrüstung machen. Also dann sind viele Parameter, die das bei der Workpacking-Tour über das Jahr haben, in Anführungsstrichen eskalieren lassen, sind dann ganz, ganz handzahm. Und dann glaube ich, dass das wirklich eine Menge Spaß ist.
Das klingt doch gut und kann vielleicht Menschen, die zuhören, auch nochmal Lust darauf machen, in die Richtung zu denken, selbst was zu machen. Und wie du, ich glaube, auf Frage 10 geantwortet hast, einfach machen.
Ja, und es ist ja einfach. Ich meine, wenn ich einen Tag Homeoffice in der Woche machen darf, dann nehme ich so einen Brückenfreitag dafür oder sogar so den Mittwoch, nehme ja am Freitag frei, dann kann ich Dienstagnachmittags irgendwie zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wo ich ausstechen kann, sage ich mal digital, schmeiße ich mich aufs Rad, mache am Mittwoch irgendwo in einem Coworking Space einen Arbeitstag, fahre dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag weiter auf Radtour, mach Montag den Homeoffice-Tag der Folgewoche fahre am Montag nach und fahre am Dienstagmorgen steche ich zum spätmöglichsten Zeitpunkt digital wieder ein. Also dann kann ich mit irgendwie einem Tag Urlaub fast eine Woche Workpacking machen. Das ist keine Woche Urlaub, da müssen wir mal drauf achten, aber eine Woche unterwegs sein. So, und dann kann ich danach zu meinem Chef, zu meiner Chefin gehen und sagen, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ist euch das eigentlich irgendwie aufgefallen? Habe ich irgendwie meine Arbeit nicht erledigt? Habe ich gestört? Hat irgendwas? Nee, und dann sagt ihr, nee, alles easy, ja, jetzt sage ich dir, was ich gemacht habe. So, darf ich das nächste Mal irgendwie 4 Wochen? Also ich glaube, das einfach nur machen. Und nicht dabei irgendwie den frierenden Fehlau irgendwie im Schnee in seinem Tippi im Blick haben, sondern einfach so, wie muss ich das machen für mich, dass sich das gut anfühlt. So.
Gibt auch ein paar Bilder ohne Schnee.
Ja, zum Glück. und im Nachhinein betrachtet war das ja auch alles cool und lustig. Zwischendrin habe ich mir ein paar Mal schon gedacht, dass ich ordentlich die Lampe am Brennen habe und was der Scheiß hier eigentlich soll. Aber da muss man auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, es gibt keinen Menschen irgendwie, der auf das Jahr 23 zurückblickt und sagt, jeder Tag war super. Sondern jeder hat gute Tage, schlechte Tage. Und so hatte ich auf der Tour auch gute Tage, schlechte Tage. Ist ja klar.
Okay. Danke, Gunnar, dass du das für uns getestet hast.
Ja, ja, gerne. Und das Coole ist, im Buch, kleiner Werbeblock, steht natürlich noch viel mehr. Und aus einer journalistischen Perspektive ist zu sagen, jeder zweite Tag dieser Tour hätte eine 6-Seiten-Reportage ohne Längen ergeben. Das heißt, bei Vorträgen oder so habe ich die glückliche Situation, dass ich ganz viel erzählen kann, was gar nicht im Buch steht, weil ich so krass viel erlebt habe und so krass viele Leute getroffen habe und so krass viel passiert ist. Genau, vielleicht sieht man den einen oder anderen irgendwo. Ich würde mich freuen.
Ja, hast du Vorträge geplant?
Doch, ja, ja. Beispiel? Ich habe auch, also ich weiß, dass ich, Moment, ich muss ganz schnell mal gucken, dass das Datum auch ganz, ich habe so ein Wanderlink, da steht alles Mögliche und ich bin am 8.11. zum Beispiel bei der Schicken Mütze in Düsseldorf, ein ganz toller, fantastischer Fahrradladen, wo ich mit meinem E-Cargo-Bike eigentlich nicht in deren Sortiment passe, aber ich glaube von der Haltung und von der Idee, warum Fahrradfahren und von der Abenteuer-Approach, wie man so sagen könnte, vom Abenteuerzugang her, passt das vorzüglich. Insofern freue ich mich total gerne bei den wirklich coolen Typinnen von der Schicken Mütze zu sein.
Okay, also Buch, Vortrag, PDF-Website, da erreicht man dich.
Perfekt. Dann freue ich mich und Journalistinnen, die das Buch rezensieren wollen, da kann ich auch an den Verlag dann weitergeben, sich einfach rühren und dann schauen wir, wie wir das hinkriegen.
Alles klar. Dann danke dir für das Gespräch.
So, bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.